Der Römerbrief. Viele Menschen nennen den Römerbrief das fünfte Evangelium. Es sind die Grundlagen des Glaubens. Es sind die Grundlagen der Kirche. Es ist ein Buch, wir haben es genannt, diese Predigtreihe, ein Leben im Sieg. Freiheit finden in Jesus. Und wir werden heute über 3 Kapitel sprechen, aber keine Angst, wir werden nicht jeden Vers lesen können heute, dafür fehlt uns die Zeit. Aber wir werden über die schwierigsten Kapitel dieses Briefes heute sprechen, deswegen zittern mir jetzt schon die Knie. Es sind viele, viele schwer zu verstehende Textstellen hier drin. Und wir werden heute auch nicht sprechen über das große Thema in Kapitel 9 und Kapitel 10, hat Gott mein Leben vorherbestimmt? Hat Gott Böses oder Gutes für mein Leben vorherbestimmt? Das ist Calvin. Oder habe ich einen freien Willen? Das werden wir heute, vielleicht sagt jemand, Gott sei Dank, nicht besprechen. Auf meinem YouTube-Kanal könnt ihr aber ein ausführliches Video zu diesem Thema hören. Nein, wir werden heute über etwas anderes sprechen. Wir werden über 3 Punkte sprechen, versuchen mich kurz zu fassen. Das erste ist die Verwerfung Israels. Das zweite ist die Verwerfung des alten Buches, des Alten Testaments. Und was hat die Verwerfung Israels, die Verwerfung des Wortes Gottes, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Wie gehe ich eigentlich um, wenn ich abgelehnt werde? Und was ist Gottes Verheißung? Wir wollen Gottes Wort lesen. Wir konzentrieren uns heute nur auf 8 Verse aus dem Römerbrief Kapitel 11, die Verse 1 und 2 und die Verse 11 bis 16. Und das ist Gottes Wort. Paulus spricht durch den Heiligen Geist. Ich sage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Auf keinen Fall. Denn auch ich bin ein Israelit aus der Nachkommenschaft Abrahams, vom Stamm Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er vorher erkannt hat. Vers 11. Ich sage nun, sind Sie, Israel, etwa gestrauchelt, damit Sie fallen? Auf keinen Fall. Sondern durch Ihren Fall ist den Nationen das Heil geworden, um sie zur Eifersucht zu reizen. Wenn aber Ihr Fall der Reichtum der Welt ist und Ihr Verlust der Reichtum der Nationen, wie viel mehr ihre Vollzahl. Denn ich sage euch den Nationen, insofern ich nun der Nationen Apostel bin, bringe ich meinen Dienst zu Ehren. Ob ich auf irgendeine Weise sie, die mein Fleisch sind, also die Juden, zur Eifersucht reize und einige aus ihnen rette. Denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, was wird die Annahme anders sein als Leben aus den Toten? Wenn aber das Erstlingsbrot heilig ist, so auch der Teig. Und wenn die Wurzel heilig ist, so auch die Zweige. Das ist Gottes Wort. Amen. Habt ihr jetzt schon Kopfschmerzen? Schwierige Verse. Wir müssen zuerst den Kontext verstehen. Der Römerbrief ist geschrieben im Jahr 55, 56 in der Stadt Korinth. Paulus hat bis dahin diese Gemeinde noch nicht gesehen und er hatte diesen Wunsch gehabt, einmal nach Rom zu kommen. Die Gemeinde in Rom war anders als die Gemeinde in Jerusalem. Die Gemeinde in Jerusalem war die erste Gemeinde und die erste Gemeinde bestand nur aus Juden. Jesus war Jude, die ersten Jünger waren Juden, die erste Gemeinde war nur Juden. Bis dann durch einige Schlüsselpersonen, Petrus, Philippus und natürlich Paulus, das Evangelium auch zu den, das Wort, was wir im ICB nicht sagen dürfen, zu den Ausländern kam, zu den Feinden Gottes, zu denen, die von Gott verflucht waren. Das haben viele nicht gecheckt, dass Gott tatsächlich alle Menschen liebt. Amen. Das war für die damals eine Revolution, grundselbstverständlich. Also entstand die internationale Gemeinde. In Antiochia, in Syrien, war die erste internationale Gemeinde. Die Menschen damals konnten das nicht verstehen. Wie konnten Juden und Ausländer einander lieben? Das ist aktueller als je zuvor. Wenn wir das heute aktualisieren oder parallelisieren, kannst du dir das vorstellen, Palästinenser und Israelis, die vereint, versöhnt sind. Nächstes Jahr fahren wir nach Israel, dann werde ich euch zeigen, wie Araber und Juden Seite an Seite leben in Israel. Für Gott ist alles möglich. Das war die erste Gemeinde. Nun, die Gemeinde in Rom war auch eine internationale Gemeinde, aber sie hatte ein Trauma erlebt. Unter Nero war die große Judenverfolgung. Wir als Deutsche wissen genau, was das ist. Von einem zum anderen Tag wurden die Nachbarn aus ihren Häusern geholt von den römischen Soldaten, wurden deportiert heraus aus Rom. 5 Jahre waren alle Juden aus Rom verstoßen. Das war ein Einschnitt in der Gemeinde in Rom. Die Gemeinde, die bestand aus Juden, die Jesus folgten, und den Heiden, die Jesus folgten. Und irgendwann war dieses Exil zurück zu Ende und die Juden, die Jesus folgten, kamen zurück in ihre alte Gemeinde, aber die Gemeinde hatte sich verändert. Da war Respektlosigkeit gegenüber den Juden. Da war Verachtung. Da war eine Lehre gekommen. Gott hat Israel verworfen, dafür aber die Heiden erwählt. Und das ist der Grund für den Römerbrief. Der Römerbrief sollte Versöhnung bringen zwischen zwei Gemeindegruppen, die eigentlich versöhnt gestartet waren, aber sich auseinandergelebt hatten. Und die Botschaft des Römerbriefes ist, das Wort vom Kreuz ist eine Gotteskraft. Amen. Nur das Kreuz ist die Grundlage dieser Einheit. Ja, ihr seid verschiedener theologischer Meinung. Ja, ihr seid verschiedene Nationen. Ja, ihr habt verschiedene Meinungen. Darum kommt es auch gar nicht darauf an, dass wir alle einer Meinung sind. Aber das Kreuz ist die Quelle der Heilung und die Quelle der Einheit für alle Nationen. Amen. Das ist der Inhalt. Nun aber wissen wir, der Antisemitismus, und das ist hochaktuell, wir erleben gerade eine Welle des Antisemitismus weltweit. Wir haben jetzt schon wieder den Bericht von Polizei und Innenministerium, dass der Antisemitismus so stark ist in Deutschland wie nie zuvor. Der Antisemitismus, der Hass auf die Juden, kann man nicht politisch erklären, kann man nicht wissenschaftlich erklären. Es begann nicht in Deutschland, wie viele meinen. Es begann auch nicht in der Kirche. Es begann schon viel früher, schon im Alten Testament, im Buch Esther, lesen wir von diesem Hass, diesem unerklärlichen Hass gegen das Volk Gottes. Es ist ein Kampf zwischen der satanischen und der göttlichen Welt. Es ist ein Dämon. Es ist ein Geist aus der Hölle. Die Verwerfung Israels. Aber dieser Geist kam auch in die erste Gemeinde. Viele Christen, die heute Israel hassen, behaupten, Paulus wäre der erste Antisemit gewesen. Und diese 3 Kapitel, vielleicht lest ihr sie heute mal zu Hause, sind sehr schwierige Kapitel. Paulus hätte schon den Antisemitismus erfunden. Aber diese Verse, die ich gerade gelesen habe, sind der klare Beweis, nein, Paulus war kein Israel-Hasser. Er war selbst Israelit, er liebte das Volk und er sagt sogar, ich möchte mein Leben für sie geben. Aber in der ersten Gemeinde, schon 100 nach Christus, lesen wir von diesem satanischen Geist. Die älteste Gemeindeordnung, sie heißt Didache, in Kapitel 8, 1 und 2, bezeugt diesen Hass der Christen gegen die Juden. Da heißt es, wenn ihr betet, dann betet nicht wie die Heuchler, die sind die Juden. Wenn ihr fastet, dann fastet nicht wie die Heuchler, die sind die Juden. Dann folgen im 2. und 7. Jahrhundert zahlreiche Schriften der Kirchenväter. Einer der berühmtesten ist Adversus Judaeus gegen die Juden von Tertullian. Dieser Hass ist heute noch zu sehen in unseren Kirchen. Wenn du manchmal genau hinschaust, dann siehst du die sogenannte Judensau. Hier könntet ihr sie ausschnittweise sehen. Das ist heute noch steingewordener Hass der Christen gegen die Juden. Die Juden, die säugen oder saugen die Milch aus dem Euter der Sau. Was für eine Verführung. Dieser Judenhass machte auch vor Deutschland keinen Halt. Einer der berühmtesten Beispiele ist unser Bibelübersetzer Martin Luther. Ja, wir lieben Martin Luther, oder? Amen. Hoffnung, heute bin ich ja auch für Hoffnung für alle bekehrt. Halleluja. Wir haben in Martin Luther eine außergewöhnliche Bibelübersetzung. Es war zwar nicht die erste deutsche Bibelübersetzung, aber es war die erste deutsche, wo Martin Luther nicht aus der griechischen Alten Testament übersetzt hat, sondern das erste Mal aus der hebräischen Masora. Das war eine absolute Sensation. Warum war das so? Weil Martin Luther war befreundet mit vielen Rabbinern. Er war der Freund der Juden. Aber er träumte, dass die Reformation eine Erweckung unter den Juden in Deutschland auslösen würde. Dieses Gebet ist nicht erfüllt worden. Und diese Liebe schwang um bei Martin Luther in einen unglaublichen Judenhass. Am Abend seines Lebens, 1542, veröffentlicht er seine Schrift gegen die Juden und ihre Lügen und fordert in dieser Schrift, alle Synagogen in Deutschland zu verbrennen, alle Juden in Sammellager einzusperren. Pünktlich zu seinem Geburtstag, 455 Jahre später, am 9. und 10. November 1938, brannten alle Synagogen in Deutschland. Worte haben Macht, wie im Positiven, so auch im Negativen. Was für eine Verwerfung Israels durch Deutschland. Aber wenn wir jetzt gedenken, wir trauern um unseren deutschen Mitbürger Jaron Lischinski. Er ist vergangenen Mittwoch erschossen worden in Washington, D.C. mit seiner Verlobten Sarah Milrim. Eine internationale Verwerfung Israels. Ein Judenhass, wie man ihn nicht mehr erklären kann. Warum ist Israel verworfen? Und es ist schwierig. Die ganzen Bilder aus Gaza, die Bilder aus dem Libanon, die Bilder aus Syrien. Warum, fragen sich die Menschen, erwählt Gott ein Volk, das gewalttätig ist? Ein Volk, dass die Kinder in Gaza hungern lassen. Das sind alles Fragen, die uns begegnen. Und die Begründung Gottes ist, in Römer 11, das ist ja unser Kapitel 29, die Gnadengaben und die Berufung Gottes ist unbereubar. Hier steht also, Gott ist treu zu uns, selbst wenn wir fehlerhaft sind. In Römer 11, haben wir gelesen, 1 und 2, heißt es, Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er vorher erkannt hat. Gott erwählt ein Volk, weil er seinen Urvätern, den Begründern dieses Volkes, seine Treue geschworen hat. Wie heißen diese Gründerväter? Sie heißen Abraham, Isaak und Jakob. Das sind die Gründerväter. Wer waren diese drei? Abraham haben wir kennengelernt, vor ungefähr 3-4 Wochen haben wir über Abraham, den Vater des Glaubens. Wir alle haben Abraham zum Vater des Glaubens. Amen. Wer war dieser Mann? Ja. Passfälschung. Er hat seine Frau ausgegeben als seine Schwester, weil er Angst hatte, von Pharao umgebracht zu werden. Und hat einfach den Pass gefälscht. Hat gesagt, nein, sie ist meine Schwester. Und sie dem Ehebruch preisgegeben. Jetzt, wenn Gott deutsch wäre, dann wäre es aber vom Staatsanwalt gleich ein Brief vom Himmel gekommen. Was macht Gott? Er verteidigt Abraham. Was? sein Sohn Isaak, wie sagt man in Deutschland, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, nicht wahr? Auch Dokumentenfälschung. Die gleiche Geschichte nochmal wiederholt, hat er seine Frau Rebekka auch den Pass gefälscht und gesagt, sie ist nicht meine Frau, sie ist meine Schwester. Und Gott steht treu zu Isaak. Dann haben wir den Enkel, den Sohn Isaak, das ist Jakob. Schon wieder Dokumentenfälschung, Identitätsfälschung. Er stiehlt das Erbe seines Bruders Esau, indem er sich verstellt, indem er seine Identität verhüllt und verändert und hat sich schöne Felle angezogen und täuscht seinen Vater und bestiehlt seinen Bruder. Sein Coach ist übrigens seine Mama Rebekka, die hat ihm alles gelehrt, ne, wie man Identität wechselt. Was für eine Bilderbuchfamilie, Amen. Passfälscher, Identitätsfälscher und Gott segnet das. Das kann ich als Deutscher schwer verstehen. Ja? Gott, wie kannst du solche Leute segnen? Da bin ich doch besser. Ne? Wer von uns hat schon seinen Pass gefälscht? Ich nicht. Wer hat seinen Bruder sein Erbe gestohlen? Da bin ich doch besser. Gott, das finde ich, das verstehe ich nicht. Warum erwählst du solche Leute? Da hättest du lieber mich genommen. Nun, wer das nicht versteht, der wird auch den Konflikt in Israel nicht verstehen. Weil Israel wird nicht erwählt, weil die Urväter so gut sind. Die Urväter werden nicht erwählt, Abraham, Isaak und Jakob, weil sie irgendwie moralisch höher werden, sondern wegen Gottes Güte und Gnade. 5. Mose 7, Vers 7. Nicht, weil ihr mehr wäret als alle Völker, hat der Herr euch zugeneigt und euch erwählt. Ihr seid ja das Geringste unter den Völkern, sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch. Und weil er den Eid hielt, den er euren Vätern geschworen hat, hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt. Das ist Evangelium pur. Du bist nicht erwählt von Gott, weil du moralisch hochstehend bist, weil du so viel gebetet hast oder weil du ein guter Mensch bist oder ein guter Christ bist, sondern wegen Gottes Gnade sind wir erlöst. Amen. Preis dem Herrn. Das ist Evangelium pur. Kommen wir zum zweiten Punkt. Viele Christen verzweifeln nicht nur an Israel und verwerfen Israel, viele Christen verzweifeln auch an dem alten Buch. Wir nennen es das Alte Testament. Manche nennen es auch die jüdische Bibel. Dazu muss man sagen, auch das Neue Testament ist von Juden geschrieben. Aber wir meinen das Alte Testament. Das Alte Testament ist manchmal schwer verdaulich. Amen. Ich hatte jetzt letztens ein Gespräch mit einem meiner persischen Freunde und dann habe ich ihm so eine Geschichte erzählt aus der alten Schrift, nicht wahr? Da war dann Sabbat und da war einer der Israelis, der hatte wahrscheinlich so ein bisschen brasilianischen Einfluss gehabt. Ne? Wir Brasilianer, wir frieren ja immer, ne? Wir sind immer kalt. Ne? Da war auch einer, dem war kalt am Sabbat und dann hat er Brennholz gesammelt. Ne? Und dann haben sie ihn erwischt am Sabbat, darfst du ja nicht Brennholz sammeln. Der Bruder Winston hat uns letztens den Sabbataufzug erklärt, nicht wahr? Und dann haben sie gefragt, Gott, was wollen wir mit ihm machen? Steinigen. Wow. Da hat mein persischer Freund gesagt, das ist ja wie im Islam. Wir nennen das hässliche Bibelstellen. Manche Christen gehen sogar so weit, dass sie sagen, im Alten Testament, Pastor, das lese ich nicht mehr, das ist der böse Gott, der strenge Gott. Ich lese nur das Neue Testament, da ist der liebe Gott. Nun, Martin Luther hat uns beigebracht, wir können das Alte Testament nur durch eine Brille lesen. Diese Brille heißt Jesus. Er nannte diese Art, die Bibel zu lesen, Solus Christus. schreibt, nimm Christus aus den Schriften, was wirst du noch in ihnen finden? Das heißt, Luther hat gesagt, wenn du schwierige Stellen findest, dann sieh sie mit einer Brille, mit Jesus. Und da sind schwierige Stellen. Und deswegen haben viele Christen das Alte Testament verworfen. Da heißt es zum Beispiel in 2. Könige 2, 23, ein Prophet, Elisa, mächtig an Taten, hat Kranke geheilt, Tote auferweckt. Nur einen Fehler hatte er, war sehr, sehr eitel. Er hatte nämlich eine Glatze. Und dann ging er, und dann kamen 42 Kinder und haben sich über ihn lustig gemacht und haben gerufen, Glatzkopf, Glatzkopf, fang uns mal. Nun, er war schon vielleicht ein bisschen älter, konnte nicht so schnell rennen. Was hat er gemacht? Er hat sie alle verflucht. Und dann vermischte sich seine gewaltige Salbung, die er von Gott hatte, und sein Charakter, der nicht ganz heilig war. Und zwei Bären kommen aus dem Wald und töten alle Kinder. Wow, Pastor, ich schneide das Alte Testament raus aus meiner Bibel. Haben viele Deutsche gemacht, früher im Dritten Reich. Sie hießen die deutschen Christen, haben das Alte Testament weggeworfen. Schwierige Stellen. Luther sagt, du kannst diese Stellen nur verstehen durch Christus. Nur, was hätte Jesus gemacht? Hätte er Kinder verflucht? Niemals. Es ist eine Mahnung, dass wir verstehen, wenn wir Leiter werden, wenn wir Verantwortung haben, wenn wir Eltern werden, wenn wir Vater und Mutter werden, wenn wir Leitungen anstreben in der Firma, deine Worte sind nicht ohne Kraft. Und besonders nicht, wenn der Heilige Geist auf dir ist, musst du achten darauf, dass du nicht nur aus deinem Charisma her lebst, sondern dass du deinen Charakter in Balance hältst und dann werden deine Worte Segen sein und nicht Fluch. Diese Stelle war relativ einfach zu erklären, aber es gibt noch andere, viel hässlichere Geschichten. Sorry, dass heute so ein schwieriger Sonntag ist, so schönes Wetter, ihr hättet auch spazieren gehen können, nicht wahr? Amen. Aber heute werden wir schwierige Stellen besprechen, die sogenannten hässlichen Stellen der Bibel. Da heißt es zum Beispiel im 1. Samuel 15, 2 und 3, befiehlt Gott dem Saul, das Volk Amalek völlig auszuradieren. Männer, Frauen, Kinder, Babys, wow. Und Saul vernichtet sie alle, außer den König und außer die fetten Rinder. Die Babys und die Kinder vernichtet er alle. Wahnsinn. Und er kommt zurück. Und dann kommt die Krönung der Geschichte. In 1. Samuel 15, 33 kommt der Prophet von Gott. Und sagt, du warst dem Herrn nicht ganz gehorsam. Du hättest auch die Kühe und auch den König töten müssen. Deswegen hat Gott dir das Königtum entrissen. Und geht hin, geht der Prophet selber hin und tötet Agag. Was für eine Wahnsinnsgeschichte. Wenn wir sie sehen durch die Brille von Jesus, dann erschließt sie sich uns als Bild. Als Auslegung, die Vernichtung Amaleks ist ein Bild auf unsere Taufe. Wir, die wir einst unter der Herrschaft der Sünde waren, du wirst kein Christ, indem du versuchst, ein besserer Mensch zu werden, sondern du wirst Christ durch die Taufe. Die Taufe ist ein Bild dafür, dass wir hineinwachsen in den Tod Jesu und er ist das Antibiotikum und tötet die Sünde. Du kannst die Sünde nicht lila oder rosa anmalen, du kannst keinen Frieden mit der Sünde machen, du kannst die Sünde nur töten. Amen. Und das zweite Bild ist die Versuchung. Wir haben so unsere Lieblingssünden, die Dinge, die wir leben lassen. Oder wie sagte mein Pastor immer, ja, wenn du getauft bist, das Ding kann schwimmen, nicht wahr? Da kommen die Versuchungen des Alltags. Jakobus 1, Vers 2. Aber das dritte Bild ist, Samuel, der Prophet, ist das Bild auf Christus, der in uns die Sünde tötet. 1. Korinther 3, Vers 1, Vers 30. Heiligung geschieht nur durch Christus. Nun, wie gehen wir um mit diesen schwierigen Bibelstellen? Ich habe euch hier mal so eine kleine Grafik mitgebracht von einem Pastor und Professor, Greg Boyd. Und Greg Boyd sagt, du kannst die hässlichen Bibelstellen kannst du entweder absolut ablehnen, deine Bibel wegschmeißen, oder du kannst es so machen wie Origenes. Origenes sagt, wenn du eine Stelle findest, die hässlich ist, dann ärgere dich nicht darüber, sondern dann warte auf Gott, dass Gottes Geist dir das erklärt. Und er sagt hier, genauso diese hässlichen Bibelstellen, die wir eben betrachtet haben von Samuel und Saul oder Elisa, die sind so, wie wenn wir auf das Kreuz schauen. Viele meiner Freunde aus der Pfingstgemeinde oder evangelische Freunde sagen, Mario, ich schaue mir nicht das Kruzifix an, das heißt das Kreuz mit dem Korpus drauf. Das mag ich nicht. Wer mag schon den leidenden Christus sehen? Und Greg Boyd sagt, wenn du aber auf das Kreuz schaust, wie damals, das kennen unsere Jüngeren nicht mehr, aber wir kennen das noch, wir Älteren, diese 3D-Bilder, kennt ihr die noch? Das sind so Formen, die eigentlich nichts aussagen. Wenn du dich in das Bild hineinsteigerst, auf einmal siehst du ein 3D-Bild von einer wunderschönen Frau, einem wunderschönen Mann. Und er sagt, genau das macht der Heilige Geist. Wenn der Heilige Geist dich inspiriert, dann siehst du durch die Hässlichkeit des Kreuzes zuerst, Christus ist nicht gestorben, weil Gott so brutal ist, sondern Christus ist gestorben wegen mir und wegen meiner Sünde. Und du siehst auf einmal die Hässlichkeit deiner eigenen Sünde. Aber das Zweite, du siehst durch das Kreuz hindurch die Schönheit Gottes. Du sagst, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, um mich zu retten. Und weißt du was? Nur durch das Kreuz kannst du erkennen, wie wertvoll du bist. Amen. So wertvoll bist du, sag mal zu deinem Nachbarn, du bist wertvoll, du bist wunderschön für Gott. Amen. Christus hat dein Leben für dich gegeben. Amen. Und mein letzter Punkt, wow. Verwerfung Israel, Verwerfung des Alten Testaments, was hat das mit mir zu tun? Mein letzter Punkt heißt, wenn das Leben dir Zitronen gibt, wir kennen den Spruch, ne, aus der Welt, dann mach Limonade draus. Mein Spruch ist, wenn das Leben dir Zitronen gibt, macht Gott für dich Limonade. Amen. Gehen wir nochmal in unsere schöne Bilderbuchfamilie. Abraham, Isaac, Jakob. Jakob hat das Erbe von seinem Bruder geklaut. Ihr wisst schon, Passfälschung, Identitätsfälschung. Die Strafe folgt auf dem Fuß. Sein Bruder will ihn killen. Er rennt zu seinem Onkel nach Türkei, nach Haran und rennt um sein Leben. Von einem Tag zum anderen hat er alles verloren. Seine Heimat, sein Haus, sein Geld, alles Auto, alles futsch. Hat nichts mehr in den Taschen. Aber sein Onkel Laban hat zwei Töchter. Die eine potthässlich, Lea. Die andere wunderschön, Traumfrau, Rahel. Sie geht dazu Laban und sagt, Laban, Onkel Laban, ich will deine bildhübsche Tochter heiraten. Und dann sagt er, quanta costa, ne? Was willst du dafür zahlen? Ja, ich hab nichts. Dann sagt er, 7 Jahre wirst du mir dienen. Warum hat Laban das gesagt? Weil alles, was Jakob tat, war gesegnet. Amen. Wenn du mit Christus bist, dann bist du ein Segen für deine Familie, für deinen Arbeitsplatz. Jeder, mit dem du in Kontakt kommst, ist gesegnet, weil Gott dich gesegnet hat. Sag mal Amen. Das ist mehr. Amen. Deswegen sagt er, den Mann, den muss ich mir einkaufen. 7 Jahre hat er hart gearbeitet. Und dann kam der Tag der Hochzeit. dann kam die Hochzeitsnacht, nicht wahr? Und was macht sein Onkel Laban? Die Jugendlichen sagen immer, Instant Karma, ne? Oder die Bibel sagt, was du siehst, das wirst du ernten, nicht wahr? Wen schickt sein Onkel zur Hochzeitsnacht? Nicht die Schöne, ne, die Traumfrau, sondern in der Burka die Hässliche, Lea. Morgens geht die Sonne auf nach der Hochzeitsnacht. Er schaut in ihr Angesicht, Schrecken, Instant Karma. Ne? So wie ich andere betrogen habe, so wurde er auch betrogen. Was du siehst, wirst du ernten. Dann geht er zu Onkel Laban. Family, ne? Mein Onkel ist auch ein Betrüger, genauso wie ich. Das ist, übrigens, das sind die hässlichen Geschichten. Die Bibel ist wie ein Spiegel, ne? Da siehst du dich selbst und deine eigene Sünde. Amen. Gehst du morgens immer noch vor den Spiegel? Amen. Ich schon. Denn ich will was ändern an meiner Hässlichkeit. Amen. Deswegen lese ich die Bibel. Dann heiratet er beide Frauen. Die eine lehnt er ab. Die andere zieht er vor. Und Gott sieht das. Und es gefällt ihm nicht. Und er wählt die, die abgelehnt ist. Lea gebiert ihm einen Sohn nach dem anderen. Da haben wir eine richtige psychologische Reise. Der erste Sohn hieß Ruben. Und sie betet bei der Geburt, der Herr hat mein Elend angesehen. Der zweite Sohn hieß Simeon. Ich bin zurückgewiesen worden, aber Gott hat mich erwählt. Levi, nun werde ich das Herz meines Mannes gewinnen. Alles drei hat nicht funktioniert. Das Herz ihres Mannes blieb verschlossen. Er hat sie abgelehnt. Was für ein Schmerz hat Lea gehabt. Und dann der vierte wird geboren, Judah. Ich habe den Herrn gepriesen. Das ist echter Lobpreis. Wenn du nicht das bekommst, was du eigentlich willst. Ich will die Liebe meines Mannes. Bekomme nicht das, was ich will, aber ich preise Gott trotzdem. Amen. Das ist echter Lobpreis. Wir preisen Gott, auch wenn wir unsere Gebetserhöhung nicht bekommen. Und wer war Judah? Der Großvater von Jesus. Amen. Das, was Menschen verworfen haben, das erwählt Gott. Und das ist die Botschaft für heute. Wenn du dich abgelehnt fühlst von Menschen, Gott hat dich erwählt. Amen. Das ist das, was Gottes Wort sagt im 1. Korinther 1,27. Das, was töricht in der Welt ist, hat Gott erwählt. Das, was schwach ist in der Welt ist, das hat Gott erwählt. Was gering ist vor der Welt, was verachtet ist, das hat Gott erwählt. Amen. Und ich bitte Bruder Michel und sein Team nach vorne. Und ich möchte gern, dass wir unsere Augen schließen und dass wir hineinkommen in die Gegenwart Gottes. Vater Gott, ich danke dir, Herr, für diese schwierigen Stellen im Wort Gottes. Israel verworfen, das Alte Testament verworfen. Und du bist der Gott, der das, was Menschen verworfen haben, das erwählst du. Herr, ich weiß, dass viele, viele, viele Menschen heute diese Botschaft hören müssen. Was hat Israel mit mir zu tun? Was hat das Alte Testament, die hässlichen Stellen mit mir zu tun? Und das ist die Botschaft, die heute dein Herz heilen wird. Auch wenn Menschen dich abgelehnt haben, auch wenn Menschen dich verachtet haben oder immer noch verachten, Gott hat dich erwählt. Gott wird den Schmerz, den du hast, wird er verwandeln für das Heil für viele Menschen. Die Verwerfung Israels, die führte zur Rettung der Nation. Die Verwerfung von Jesus, dem Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Und Gott kann deinen Schmerz, deine Ablehnung, kann er verwandeln in einen großen Segen. Zuerst für dich und dann auch für andere. Danke, Heiliger Geist. Danke, dass du heute abgelehnte Herzen heilst, Herr. Dass der Geist der Ablehnung heute besiegt ist und dass dein Heiliger Geist Menschen tröstet und heilt. Während unsere Augen geschlossen sind, möchte ich gerne dich einladen. Vielleicht hast du immer noch ganz, ganz viele Fragen. Du bist vielleicht neu hier. Du verstehst das alles nicht mit der Bibel, mit Gott und mit Jesus schon gar nicht. Aber heute hast du etwas gespürt. Da ist jemand, der klopft an die Tür meines Herzens. Jesus Christus. Und während das Wort Gottes zu dir sprach, spürst du, ich will diesen Gott kennenlernen. Ich möchte ihm die Tür meines Herzens öffnen. Ich möchte sagen, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, komm in mein Herz. Ich weiß, dass du mich nicht ablehnst. Vergib mir meine Schuld. Sieh auch die hässlichen Teile meines Lebens an. Ich weiß, dass ich dir vertrauen kann. Ich möchte diesen Schritt auf dich tun. Wenn du das heute machen möchtest, dein Herz öffnen für Jesus Christus, dann an deinem Platz öffne einfach deine Hände als ein Symbol für den Himmel. Hier bin ich, Herr. Ich öffne mein Herz für dich. Dann öffne gerade jetzt deine Hände an deinem Platz. Danke, Jesus. Danke. Preis sei dir. Ich möchte uns alle, auch die wir diesen Schritt schon getan haben, bitten aufzustehen. Und wir beten das Gebet, das einfache Gebet eines Kindes, vielleicht mit denen, die das heute das allererste Mal beten. Und wir sagen laut zusammen, lieber Vater im Himmel, vergib mir meine Schuld. Herr Jesus Christus, ich wähle dich heute als meinen Retter, als meinen Herrn. Dir will ich folgen, mein Leben lang. Amen. Preis dem Herrn. Wenn du dieses Gebet heute das erste Mal gebetet hast, dann komm gleich nach vorne. Und lerne ihn kennen, der die erwählt hat, die Menschen verworfen haben, aber Gott erwählt. Amen. Wir schließen nochmal unsere Augen. Vater Gott, ich danke dir, Herr, für deinen Geist der Annahme. Ich spüre, ich soll auch ganz besonders beten heute für den Geist der Vaterschaft. Irgendwie hast du ein ganz schwieriges Verhältnis zu deinem Vater. Hier sind Menschen, die noch nicht einmal ihren Vater kennen. Und ich soll heute sprechen, Vaterschaft. Vielleicht kannst du einfach die Hand auf dein Herz legen, wenn das dich betrifft. Das heißt, ich hätte so gern einen Vater gehabt. Ich hätte so gern, dass mein Vater mich angenommen hätte. Ich hätte so gern gehabt, dass mein Vater mich beschützt hätte. Vater, ich spreche Heilung aus, dass der Geist der Vaterschaft, in dem wir rufen, aber lieber Vater, dass er heute auf uns kommt und dass Menschen geheilt werden von aber Vater in Jesu Namen. Möge die Annahme Gottes dein Herz heilen. Jeder Geist der Ablehnung weicht gerade jetzt in Jesu Namen. Ich bete auch, jede Krankheit weicht gerade jetzt in Jesu Namen. Hier sind Leute, die krank geworden sind, weil sie einfach ihr Leben nicht mehr aushalten und weil dieser Schmerz so unaushaltbar ist. Ich bete gerade jetzt für Heilung im Herzen und im Körper. Empfange deine Heilung gerade jetzt. Der Herr, in seinem Wunden bist du geheilt. Amen. Lass uns unsere Hände ausstrecken zu unserem himmlischen Vater und lass uns ihn anbeten. Bruder Michelle führt uns in die Anbetung.
Hallo. Er hat seine Macht erwiesen, er hat mächtig triumphiert, er ist Sieger über Finsternis und Tod. Er hat die Ketten zerbrochen, die Gefangenen befreit. Gefangene befreit.
Lass uns Gott einen Applaus geben. Er ist unser Herr, unser Gott. Wir regieren in unserem Leben in Jesu Namen.
Halleluja. 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 Besser ein Tag im Hause des Herrn als tausend andere Orts. Amen. Herr, wir waren im Hause des Herrn und wir waren fröhlich. Amen. Denn du hast uns befreit.